Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen. Klausen mit Klausen für alle diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind. Ich bin Johann Hinrich Klausen, wie der Name schon sagt, evangelischer Theologe, Autor, arbeite im Kulturbüro der EKD und beschäftige mich mit all den Dingen, die interessant sind. Und heute mit einem harten und schweren Thema, über das man ganz, ganz furchtbar viel lesen kann im Moment, aber doch noch auch Neues lernen kann. Und deshalb freue ich mich, dass ich ein kundigen Gesprächspartner gefunden habe, nämlich Christian Gürtler. Er ist Dozent und promoviert am Lehrstuhl für Medienkommunikation, Medienethik und digitale Theologie in Erlangen. Wir haben vor ein paar Jahren schon einmal zusammengearbeitet bei einem ganz tollen Projekt, das wir zusammen gemacht haben mit der Katholischen Akademie. Das nannten wir Anstand Digital und die Idee war, dem Internet gute Manieren beizubringen. Das hat nicht so richtig geklappt, deshalb müssen wir das jetzt nochmal nachholen. Du hast weiter geforscht und das Thema, dem wir uns heute widmen, ist Hass im Internet. Hass, kommunikative Gewalt, all diese aggressiven Aggressionen, die sich im Internet zeigen. Dazu weiß man schon inzwischen eine ganze Menge. Es wird auch gut diskutiert. Nichtsdestotrotz hätte ich große Lust, nochmal mit dir darüber zu sprechen, weil du da einfach nochmal viel tiefer und besser eingestiegen bist. Zugleich aber stellt sich ja immer die Frage, wenn man über ein Thema spricht, das eklig ist, macht man es dadurch nicht noch nur größer? Also deshalb stelle ich dir die Frage, die du eigentlich mir stellen müsstest, warum sollten wir über Hass im Netz und alles, was damit verbunden ist, eigentlich reden oder auch nicht? Du forschst dazu, du arbeitest dazu. Wie stehst du dazu?
Ja, das geht ja gleich wieder gut los. Danke dir erstmal für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Und ja, ich finde die Frage sehr gut, weil sich die, finde ich, so von Fall zu Fall stellt. Also ich finde, generell sollten wir natürlich auch über negative Dinge reden und vor allem über Dinge reden, wo wir hoffen können, dass wir noch auch darüber, dass wir in den Diskurs gehen, etwas verändern können. Und deswegen glaube ich, prinzipiell sollten wir auf jeden Fall über das Thema reden, versuchen zu überlegen, welche Phänomene es gibt, welche sind vielleicht übergreifend, welche sollte man sich im Einzelfall ansehen und dann eben tatsächlich aber auch überlegen, ob es doch bei manchen Einzelfällen, wenn dann viel darüber geredet wurde, es vielleicht nicht sinnvoll ist, auch für die Menschen, die betroffen sind, dann da auch tatsächlich so im Sinne von Sensationsjournalismus oder im Sinne von Sensation-Seeking vielleicht auch mal da wieder davon abzulassen und lieber wieder über das Phänomen als den Fall zu sprechen. Ich glaube, das ist das, wo ich immer aufpassen würde. Also ich glaube, über die Phänomene kann man ganz viel sprechen und sollte man auch. Aber ich glaube, das Problem ist dann, wenn man sich zu häufig mit den Einzelfällen und den Personen, die dahinter stehen, sei es jetzt TäterInnen, Opfer, zu sprechen, weil ich glaube, die wiederum vor allem die Personen, die Schaden davon erleiden, denen hilft es nicht so oft, wenn man über die Einzelfälle zu viel vielleicht auch spricht. Es sei denn, die wünschen sich das natürlich explizit, aber da finde ich es was, wo man entscheiden muss im Einzelfall.
Genau, wir werden jetzt nicht über Deepfake und Pornografie und solche Straftaten im Netz sprechen. Das geschieht ja gerade in dem aktuellen Fall. Colin Fernandes und Christian Ulmen sind so die Namen. Der eine schweigt, die andere spricht mit eigener Stimme. Das müssen wir deshalb jetzt auch hier nicht verdoppeln. Deshalb ist es eher wichtig, vor allem für mich, der ich nicht mal so richtig ein digitaler Zuwanderer bin, sondern nur mit einem halben Bein dabei bin, dass man über die Phänomene oder die Strukturen oder die Dynamiken spricht. Und dann kann ja jeder und kann ja jede für sich den Fall oder das eigene Erleben dazuordnen. Nun ist das ein weites Feld. Du hast dich auch nicht mit allem befasst. Du hast dich aber mit bestimmten Phänomenen besonders befasst. Das sind diese YouTube-Battles, Reaction-Videos, Hate-Bait-orientierte Videos. All diese schönen Worte, die du mir schon mal rübergerufen hast. Erzähl doch mal, was genau das ist und womit du dich befasst hast.
Sehr gerne. Ja, ich fange sowas immer mittlerweile, aber das wird sich am Ende auch nochmal zeigen, warum ich das mache, gern damit an, dass ich immer einen Disclaimer mache und sage, dass vieles von dem, was ich sage, schon auch Meinung von mir ist, Beobachtungen von mir sind und dass ich versuche, das natürlich immer mit, oder nicht immer, dass ich das immer wieder versuche, auch wissenschaftlich mit Studien, mit Literatur zu decken, aber das natürlich nicht immer möglich ist und mir ist das wichtig, weil ich versuche, das auch selbst zu üben, häufig zu sagen, wann ist was ich jetzt sage, eine gebäckte Meinung oder wann ist es einfach nur eine Beobachtung von mir? Weil ich glaube, dass das auch Teil der Lösung sein kann, wie wir miteinander umgehen. Aber das nur so am Rande.
Zu deiner Frage. Wenn ich da nur kurz zurückfragen darf. Auch im dessen Sinne, einerseits bist du ja, arbeitest du wissenschaftlich dran und da muss man sich an bestimmte Reflexionsregeln halten, ist ja klar. Mhm. Aber so wie du es beschreibst, ist es ja, oder so höre ich es, auch der Versuch, immer wieder mal in die Distanz zu gehen. Also nicht nur in die Distanz zu dem, was du da im Netz siehst, sondern auch zu dir selbst, dass du selber sich davon nicht so gefangen nehmen lässt und da so mit einsteigst, sondern immer noch mal kurz Abstand nimmst, reflektierst, wer bin ich eigentlich gerade, was ist meine Rolle und was sage ich in welcher Hinsicht? Habe ich das richtig so eingeschätzt?
Ja, absolut. Da würde ich dir zustimmen, weil ich auch selber merke, dass ich doch, wenn eine Diskussion auch hitziger wird, gar nicht beleidigend oder so, sondern einfach nur, wenn man merkt, oh, das macht gerade Spaß, sich da auszutauschen, dass man dann doch häufig, ohne es zu merken, auch mehr Meinung von sich gibt, als die dann vielleicht immer ganz konkret sich eben stützen lässt auf empirische Forschung oder theoretische Forschung. Und ich da seit gar nicht mal so lange, ich würde auch erst sagen, seit 2-3 Jahren das deutlich intensiver versuche, wirklich auch im Alltag, wenn ich mit Freunden und Freundinnen diskutiere oder Familienmitgliedern und so weiter über Themen diskutiere, wirklich, wie du sagst, den Schritt zurückzugehen, zu sagen, zu nachzudenken, wo stehe ich gerade, was weiß ich wirklich, wo ist es eine Beobachtung, wo ist es eine Meinung von mir und das dann auch klar vorher sage. So, das meine ich, das habe ich mal wo gelesen oder das kann ich dann sogar wirklich quasi die Quelle auch dazu sagen, was ja doch gar nicht so leicht ist, weil ja, man hat ja auch nur seinen einen Kopf und der ist oft ganz schön voll.
Ja, okay. Ja, aber das ist ein wichtiger Disclaimer oder ein wichtiger, auch nochmal so ein Methodenhinweis, auch für die eigene Orientierung und darüber, wie man spricht. Aber nun, was hast du denn nun gemacht? Wie hast du es gemacht und womit hast du dich beschäftigt?
Genau. Also ganz am Anfang habe ich mir natürlich schon diesen, ist ja auch schon lange her, doch einige Jahre jetzt, ich glaube schon mindestens 6 Jahre ist es her, dass das losging oder 7, auch mit unserem Projekt, das du schon erwähnt hast, glaube ich mir erstmal allgemein den Begriff Hate Speech angeguckt. Und der ist ja nunmehr auch immer stärker zu so einem Sammelbegriff geworden für ganz viele Arten von Negativität, Hass, Gewalt im Netz und mittlerweile bin ich auch der Meinung, dass es nicht schlecht ist, eher über die Einzelphänomene zu sprechen, um sowohl das Verständnis, dass es klarer wird, über was sprechen wir hier, dass wir eine Grundlage haben, aber auch natürlich, um die Einzelfälle klar zu benennen und auch besser Unterstützung bieten zu können und so weiter, den Menschen, die da ja auch drunter leiden oder auch das klar zu benennen, was man vielleicht auch sogar selbst tut manchmal, dass man sagt, okay, das ist ja schon, was du hier machst, ist, du gibst eine falsche Information oder unterstützt es zumindest, also dass man das irgendwie auch klar benennt und nicht alles darunter laufen lässt, weil dann könnte man auch einfach immer sagen, ja, irgendwie ist ja alles Hate Speech und das ist auch so, könnte so eine Entschuldigung werden. Deswegen habe ich mich schon erstmal mit dem Begriff beschäftigt und da fällt ja wirklich viel drunter, also Cybermobbing, Stalking, Doxing, also ganz, ganz viele Sachen, aber auch sexuelle Gewalt fällt da drunter. Also eben dieses, du hast von das Deepfake-Porno-Thema angesprochen, es gibt das Revenge-Porno-Thema. Also da gibt es sehr, sehr viele Sachen. Also das, also unter Hate Speech fällt die klassische Beleidigung, die man vielleicht einfach mal unter einen Kommentar drunter packt. Da zählen aber auch systematischere Sachen drunter, wie eben das Cybermobbing, wenn man gezielt Leute angreift und das systematisch eher strukturell tut, aber auch das sogenannte Cyberstalking, also jemanden sehr viele Nachrichten schreibt, ihm quasi online nachstellt. Und das fällt da alles drunter. Und da habe ich mich erstmal allgemein beschäftigt, was gibt es alles für Themen und auch mit der Theorie dahinter, wo eben auch so Sachen drunter fallen wie, können wir überhaupt noch digitale und analoge Gewalt trennen und so weiter? Also auch damit habe ich mich beschäftigt. Ist das ein Thema fürs Internet? Ist es ein Thema für einzelne Zielgruppen oder betrifft es uns irgendwie dann doch alle? Ja. Und dann habe ich mich aber auch etwas weiter, das hast du auch schon angesprochen, mit dem Thema Streit generell beschäftigt. Also Streiten im Internet oder Streiten im digitalen Raum, beziehungsweise Streiten durch digitale Kommunikation. Sei es jetzt erstmal im WhatsApp-Chat oder per E-Mail, da gibt es auch spannende Phänomene, aber dann doch in letzter Zeit, also aktuell, also schaue ich mir vermehrt Fälle an in diesem sogenannten Ragebait, was du schon angesprochen hattest, das ist ja auch Oxford-Wort des Jahres 2025 geworden, ist auch in der Forschung noch sehr, also so wie ich das gelesen habe, in der Forschung noch nicht so stark besetzt. Ich habe nicht so viel Forschung gefunden. Kann aber auch sein, dass, also ich habe jetzt nicht wochenlang gesucht, kann auch sein, dass ich da noch viele Sachen nicht gesehen habe. Aber so auf den ersten Blick, sage ich mal, gibt es da noch relativ wenig. Und da geht es quasi darum, dass Menschen in den sozialen Medien durch sogenannte Ragebaits, also so Köder, also Hassköder, also polarisierende Themen streuen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Also man provoziert einen Streit oder man benutzt polarisierende Themen, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, was eben stark mit der Reaction-Kultur auf bestimmten Plattformen zusammenhängt. Und da glaube ich, dass das auch unter Hate Speech fallen könnte, in so einem weiten Begriff, aber man muss es eigentlich gar nicht darunter fassen. Es ist eher so, dass ich, wie gesagt, mich eher mit negativen Phänomenen auseinandergesetzt habe, wo ich glaube, die der Gesellschaft nicht so gut tun und wo man mal einen Blick drauf werfen sollte, um da vielleicht zu überlegen, wie kriegen wir das hin, dass die weniger stark sich verbreiten.
Ja, steige ich gleich mal ein. Also als ordentlicher Theologe denkt man ja, Hass ist was Böses und man sollte immer mit Freundlichkeit und Liebe allen Menschen begegnen. Das ist natürlich auch richtig, aber auf der anderen Seite ist Wut, Hass, Zorn sind menschliche Emotionen, Grundkräfte der Seele, haben oft auch reale Gründe, sind nicht von vornherein negativ. Sie können auch ja eine sinnvolle Funktion haben. Sie sind vor allem jetzt durch das Internet einfach demokratisch, anarchistisch nicht mehr sozusagen können sie sich äußern. Radikale Demokratie kann man ja auch sagen. Sie werden nicht mehr kontrolliert. Was du aber beschreibst mit diesem Ragebait, also sozusagen ein Hassköder oder ein Wutköder, das hat ja weniger etwas mit einer Emotion zu tun, die einen realen Hintergrund hat, sondern hat ja eher damit zu tun, wie Aufmerksamkeitsökonomie funktioniert. Ist ja mehr so ein ökonomischer Faktor oder ein ökonomisch-psychologisch, ich weiß nicht, wie du es beschreiben würdest. Also ein relativ simpler Mechanismus, man schreibt was Wüstes ins Netz und sofort schnappen die dummen Fische zu, weil sie merken, dass sie anspricht. Ist das tatsächlich so, dass Empörung dann tatsächlich sozusagen das Erste ist, was einen lockt? Warum funktioniert das so gut? Es ist ja gar nicht so, wenn ich dich richtig verstehe, dass diejenigen, die das schreiben, tatsächlich selber in Rage sind, sondern das häufig auch einfach benutzen als ein Instrument, um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.
Ja, das sind ganz viele wichtige Punkte, die du angesprochen hast. Ich fange mal mit einer Sache an, die du zuletzt gefragt hast, aber vielleicht kommen wir auch noch auf andere Sachen, weil ich finde das mit Wut als menschliche Grundemotion auch spannend. Aber ich fange mal an mit der Ökonomie. Ja, so wie ich das nachgelesen habe in den letzten Jahren, ist es schon so, dass gerade so polarisierende Inhalte sich besonders gut klicken, dass die auch vom Algorithmus mehr befeuert werden, aber schon auch gern gesehen werden, also angesehen werden. Und ich habe dann mal geguckt, ob es da Bezüge gibt zum sogenannten Trash-TV oder zu Fernsehformaten, wo auch eben Alltagspersonen in extremeren Situationen gezeigt werden, also so Big Brother-Formate und sowas auch. Und habe mal geguckt, ob es da ähnliche, ja, vielleicht ähnliche Phänomene gibt, dass das jetzt mal, weil wie so oft ist es ja im Netz so, dass bestimmte Phänomene nicht komplett neu sind. Also es ist nicht so, dass Hass sich besonders gut im Netz geklickt hat. Das hat sich, glaube ich, auch im Fernsehen gut angeguckt. Und ich glaube, das sind ähnliche Phänomene. Also, dass man sich eben durch diesen Voyeurismus, der da bedient wird, also wenn da eben so ein Hassköder ausgelegt wird, geht der häufig über Personen. Also eine Person macht irgendwas, wo man das anstößig ist oder man versucht dass ein Beziehungsstreit sich hochschaukelt oder eine Gruppe trennt sich von Influencerinnen und Influencern oder streitet sich über ein Thema. Und da geht es ja häufig um Personen, die dahinter stehen. Und ich glaube, das Interessante sind eben diese Personen. Und es bedient eben so eine Art, meines Erachtens, so eine Art Voyeurismus. Man schaut da gerne zu, man findet es spannend, man kann da so ein bisschen auch Detektiv und Detektivin spielen,
Man fühlt
gucken,
sich überlegen.
ja, genau, man fühlt sich vielleicht auch überlegen, wer hat da jetzt recht, wem gestehe ich da das jetzt zu? Genau, und es ist immer so ein sozialer Vergleich, der da auch so mit rein, also nicht immer, aber immer wieder auch vielleicht der soziale Vergleich, der da mit reinspielt. Aber das ist natürlich auch von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber ich glaube, das sind Phänomene, die da mit reinzielen. Also, dass wir das spannend finden, wenn es Streitigkeiten gibt, weil das bestimmte, ja, also auch Sachen, die wir schon aus dem Fernsehen kennen, was Bestimmtes in uns auslöst, weswegen wir uns das ansehen wollen. Eben sowas wie Voyeurismus, sozialer Vergleich.
Genau, man kann ja sagen, ist ein unschuldiges Vergnügen oder ein bisschen ein peinliches Vergnügen. Man guckt sich halt sozusagen sogenannte Assi-Sendungen an und fühlt sich dadurch besser, indem man sich erhebt, indem man die Menschen in prekären Situationen im Fernsehen anguckt. Hier ist es ähnlich. Wir wollten ja zwar nicht um Einzelfälle direkt sprechen, sondern über sozusagen das Phänomen und die Dynamik, aber weil du dich ja mit dem Thema Drachenlord beschäftigt hast, ist für mich die Frage, wo kippt so ein eher minderes Vergnügen, das unsere tieferen und niederen Affekte anspricht, wo kippt das in eine echte Verfolgungslust, in eine reale Dynamik oder reale Gewalt? Das ist überhaupt die Frage, inwieweit ist Gewalt im Netz, Hass im Netz ein digitales Phänomen, und wenn du das nicht anklickst, dann kriegst du es ja auch nicht mit. Und inwieweit ist es dann doch eben wirklich da als digitale Macht, als Meinungsmacht? Und wo kippt es dann tatsächlich in echte Auseinandersetzung und Verfolgung?
Ja, das ist wirklich spannend, weil ich vermute es, nach dem, was ich gelesen habe, haben wir eigentlich da keine Trennung mehr. Ich würde sagen, da wir ja, also gibt es ja viele so nette Aufsätze auch, die dann sagen, wir sind always online und es gibt diesen Offline-Zustand nur noch ganz selten, wenn man zum Beispiel in der Sauna ist oder auf irgendeinem Berg, wo es keinen Empfang gibt. Aber eigentlich sind wir ja immer online und ganz häufig sind bei Fällen von digitaler Gewalt entweder analoge Gewalt vorne weggegangen, die dann in digitale Gewalt kippt. Zum Beispiel bei Trennungen gab es vielleicht Gewalt in der Beziehung und dann trennt man sich und dann geht die Gewalt digital weiter. Oder es ist umgekehrt, dass eben es beginnt mit digitaler Gewalt, die sich dann eben umschlägt in analoge. Aber es ist häufig verknüpft miteinander. Und dementsprechend, glaube ich, kann man da gar nicht mehr so stark von dem einen oder dem anderen reden. Aber zu deiner Frage mit dem Einzelfall, jetzt zum Beispiel beim Drachenlord, da glaube ich, hat es noch zusätzlich, das ist ein wirklich besonderer Fall, das gab es bisher nicht so oft in diesem Ausmaß. Aber das sind dann Fälle, die ich glaube, so einen starken Enthemmungseffekt hatten. Also wenn das quasi, wenn man, das ist eine Vermutung, die ich da habe, aber ich vermute, dass wenn Leute das anfangen, diese Personen dann sowohl digital als auch analog in echt anzugehen, beleidigen, aber dann auch dorthin zu fahren, Dinge aufs Grundstück zu werfen und da länger nichts passiert, juristisch-rechtlich, weil es ja auch so schwer ist, dem nachzugehen, wenn das so viele Menschen machen oder die dann auch eben nicht immer gefangen werden können, weil die ja einfach weglaufen, bevor die Polizei zum Beispiel kommt. Also ohne da jetzt irgendwem einen Vorwurf zu machen. Nämlich einfach, das passiert, es wird nicht sofort sanktioniert, weil es auch gar nicht, vielleicht gar nicht möglich ist, zum Teil auch noch gar nicht in unserem Rechtssystem verankert worden war oder das zum Teil noch ist. Und dann setzt es so eine Lawine los. Dann machen das immer mehr Leute, weil man merkt, oh, das probiere ich auch mal aus. Und dann quasi geht es immer einen Schritt weiter. Also, dass da wirklich eine Art Enthemmungseffekt eingesetzt hat bei dieser einen Person, eben bei dem Drachenlord. Ich glaube, bei anderen Personen wär das nicht so leicht funktioniert, weil da auch bei ihm vielleicht auch viel zusammengespielt hat. Zum Beispiel die Abgelegenheit auch seines Wohnortes. Ich könnte mir vorstellen, wenn der jetzt in einer Großstadt gelebt hätte, da wäre das bestimmt nicht so leicht möglich gewesen, weil auch da die Einsatzkräfte viel schneller vor Ort gewesen wären wahrscheinlich. Also ich glaube, ja, da hat viel zusammengespielt.
Da, also insofern ist dieser Drachenlord ein Sonderfall, dass eben aus so einer Internetkampagne dann tatsächlich ein Massenauflauf am Wohnort einer bestimmten Person wird. Auf der anderen Seite die zunehmenden Angriffe auf Politikerinnen und Politiker, die spielen da schon hinein. Also wenn man ständig diese oder jene Person aus der Politik beleidigt, beschimpft, Kommentare nie das übelste Art abgibt, dann kann es eben auch passieren, dass man sich irgendwo zusammenrottet. Und das ist ja, also oder hier Robert Habeck fällt mir gerade ein, aber es ist ja auch anderen passiert. Dann wird das richtig gewalttätig. Interessant eben doch, dass man, also für mich aber noch wichtig, der ich ja eben nicht ständig online bin, dass man diese Trennung von wirklicher Welt und medialer Welt so nicht vollziehen kann. Denn selbst wenn ich mich als angegriffene Person ausklinke, wissen ja alle, die mich kennen, darum. Also es ist ja einfach in der Welt und betrifft mich und davor kann ich mich nicht schützen. Ich will noch mal einen Schritt zurückgehen von der aktiven, richtig direkten, handgreiflichen Gewalt und auch den Vorformen sozusagen der wüsten Beschimpfung im Netz. Was mich erstaunt, ist dieser Mitteilungsdrang, also diese Meinungsfreude. Du hast anfangs sehr schön gesagt, ich will unterscheiden zwischen Sachen, wo ich sage, das weiß ich oder das habe ich aus guter Quelle oder hier habe ich einfach mal was mitgekriegt oder hier habe ich bloß eine Meinung. Damit zeigst du ja schon, man muss nicht zu allem eine Meinung haben und wenn man eine Meinung hat, so bedeutsam ist das gar nicht unbedingt. Ich habe den Eindruck, dass die Digitalisierung unserer Kommunikation auch zu einer Explosion von Meinungsfreude geführt hat, dass man ständig irgendwie was kommentieren muss. Wie kommt, und daraus kann sich allerlei dann entwickeln, nicht nur Schlechtes, aber diese Vorstellung, dass man auch mal zu etwas keine Meinung hat, einfach auch keinen Kommentar hat, ist ja doch eigentlich auch eine schöne menschliche Haltung.
Ja, absolut. Ich glaube auch, dass wir das wieder lernen müssen. Ich glaube, was uns die diese Online-Kommunikation zeigt, sind, finde ich, zwei Sachen, die wir wieder lernen müssen. Eine hast du gerade schon schön angesprochen, wirklich zu überlegen. Ich habe das damals schon bei Anschein Digital gesagt, so diese drei Filter von Sokrates, glaube ich, war es, ne, zu sagen, hey, ist das, was ich sage, ist das wichtig, ist es richtig und ist es notwendig, dass ich das jetzt sage? Aber auch, dass wir so ein bisschen mehr Achtsamkeit lernen. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, so in Bezug eben auch auf diese starken Gefühle wie Wut, dass man eben merkt, hey, ja, Wut ist eine Emotion, die wir alle haben, die ist auch wichtig, weil die uns schützt, Flucht auslöst oder Kampf auslöst in Situationen. Aber ganz oft, habe ich nachgelesen, habe auch mal mit PsychologInnen darüber gesprochen, ist Wut eine Sekundäremotion. Die liegt über Angst, Scham und so weiter drüber, wird aber ausgelöst, weil es leichter ist, in die reinzugehen. Und sobald man da drin ist, in dieser Wut, dann schaltet so im Gehirn die analytische Seite aus. Und ich glaube, dieser Schritt, den müssen wir wieder lernen, dieses Reflektieren, so ey, ich werde gerade wütend, weil ich mich ohnmächtig fühle, zum Beispiel in der politischen Diskussion. Wenn ich dann ganz schnell einen Kommentar schreibe und wie du schon sagst, PolitikerInnen werden häufig digital und analog auch angegangen und ziehen sich deswegen auch zurück, dann in Teilen leider ja auch, weil das so stark ist. Und ich glaube, dieses extreme Ohnmachtserleben des Menschen haben, das könnte sein, dass sich darüber dann Wut legt. Und dass deswegen man eben dann diese Wut äußert, da wo man kann, im Netz, wo man auch vermeintlich weniger Schaden vielleicht anrichtet. Vielleicht haben die, denken die Leute auch, ja, so schlimm wird es schon jetzt sein, wie wenn ich denen echt beleidige. Aber das ist auch nur eine Vermutung. Aber was ich weiß eben ist, dass es immer wieder eben eine Sekundäremotion ist, die sich wo drüber legt. Und ich glaube, das könnten wir lernen, so mit mehr Achtsamkeit zu überlegen, hey, warum will ich das jetzt eigentlich gerade schreiben? Das ist natürlich total schwer, weil dieses wütende Schreiben hat meines Erachtens, ich bin ja auch Theaterwissenschaftler, so am Rande, also habe das ja auch ein bisschen gemacht, ist Wut eher so auch was Kathartisches. Ne? Es reinigt mich, da geht's mir wieder gut. Aber ob uns das in der Gesellschaft gut tut, glaube ich nicht. Und
ja, ich finde das einen sehr, sehr interessanten Hinweis. Nun bin ich kein Psychologe, aber das leuchtet mir unmittelbar ein. Es gibt eben primäre Emotionen wie die Scham, ja, die man aber sehr schlecht zugeben kann. Scham ist ja, wenn man eigentlich im Erdboden verschwinden möchte. Ja. Oder auch Angst gibt man auch sehr schwer zu. Auch solche Lebenssituationen wie Einsamkeit gibt man nicht so gerne zu. Da ist es mit der Wut schon einfacher. Die ist ja dann auch in solchen Kommunikationszusammenhängen erlaubt. Die wird manchmal geradezu eingefordert. Also kann man ja sehen, schlechte Zeitungen haben unredigierte Kommentarspalten, weil das einfach Leserschaft bringt. Gute Zeitungen haben das auf ihrer Website nicht. Also dass man auf die eigene Wut nicht reinfällt, sondern wenn man sich ihr hingibt, dass man gelegentlich vorher oder zumindest nachher nochmal darüber nachdenkt, was man damit eigentlich angerichtet hat. Jetzt gefährlich inwiefern, also nochmal von der Psychologie und dem Einzelnen weg zur Gesellschaft. Du hast natürlich auch ein hochpolitisches Thema dir ausgewählt. Meinungsfreiheit ist ein Grundprinzip von Demokratie. Insofern, und dazu gehört, dass man alles sagen kann. Oder aber ins Zeug reden. Wo gefährdet sie die Demokratie?
Ja, das ist ja genau das. Also die Meinungsfreiheit hört ja da auf, wo ich andere in ihrer Meinung ja eben einschränke oder ihnen etwas Schlechtes tue. Also den genauen Wortlaut weiß ich gerade nicht. Aber ja, ich finde auch, dass das ein unglaublich wichtiges Gut ist. Also wirklich sehr, also ich würde da auch auf gar keinen Fall irgendwas dran rütteln. Ich glaube, was wir lernen müssten, wäre eher eine Meinungstoleranz und eine Ambiguitätstoleranz. Also, dass wir zum einen eben aushalten, die Welt ist wirklich kompliziert. Es ist super schwer, sich mit den Themen, die gerade auch in den Nachrichten sind, auseinanderzusetzen. Zum Beispiel eben der Spritpreis, da kann man sich schnell drüber aufregen und beschweren, dass wenig getan wird. Aber sich damit wirklich dann zu beschäftigen, ist halt schwierig. Und da muss man, glaube ich, auch mal aushalten, dass man Dinge nicht weiß, also dass man das auch nicht rausfinden kann, warum das jetzt so ist. Und eben aber in anderen Diskussionen, wenn es jetzt um Links-Rechts-Diskussionen in der Politik geht, auch eben bis zu einem gewissen Grad. Es gibt natürlich Meinungen, die ich nicht aushalten muss, ne, wenn es natürlich in Richtung Strafbarkeit geht. Aber bis zu einem gewissen Punkt müssen wir, glaube ich, auch wieder lernen, Meinung auszuhalten. Das sind so die zwei Sachen, glaube ich, die wir lernen müssen. Und zum anderen ist es wichtig, dass wir mittlerweile erkennen können, obwohl es auch eigentlich eine Sache, die wir lernen können, ist, dass wir eben lernen müssen und können, Meinung von Fakten zu trennen und das auch selber bei uns einfordern, dass wir das machen, auch wenn es nicht leicht ist, merke ich ja selber. In dem ganzen Gespräch mit dir ist es total schwer. Und da auch wieder so Vertrauen zu finden. Bei all dem, wo auch Fehler passieren, sei es in Wissenschaft, Politik, überall passieren Fehler. Aber dass man auch noch Vertrauen hat, dass es irgendwo auch noch Fakten gibt oder dass auch Probleme noch gelöst werden.
Also es klingt sehr einleuchtend, aber auch sehr pädagogisch. Du redest viel vom Lernen, das ist ja auch nicht falsch. Der Lehrerberuf ist dir nicht fern. Auf der anderen Seite frage ich mich, wie lernt man das? Also ich kenne das natürlich aus persönlichen Beziehungen, wo man sich direkt auseinandersetzt. Wir sind jetzt zwar per Zoom verbunden, aber sozusagen wir sind in einem 1:1-Gespräch. Wir haben uns vorher gesehen, wir werden uns danach nochmal begegnen. Da kann man miteinander umgehen, da kann ich lernen, wie ist der Christian drauf, worauf reagiert er, wie kann ich ihn auf die Palme bringen, also ganz normale Sachverhalte. Schwierig ist das mit dem Lernen natürlich in so einer diffusen, riesigen Umwelt wie dem Internet.
Ja.
Hast du da noch nie jetzt keine endgültige Lösung?
Nee, aber,
oder würdest du sagen, das kann man gar nicht so für dieses ganze Netz beschreiben. Man kann es eigentlich für sich selber beschreiben und für die Gruppe, in der man dann auch sich real trifft und sich dann nochmal darüber verständigt, was haben wir eigentlich an diesem anderen, dem digitalen Ort miteinander betrieben.
Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall, wie du schon sagst, also nur über an sich selbst, ich würde die Verantwortung auch niemals nur an den Einzelnen zurückgeben. Ne? Also da müssen institutionelle Lösungen her, rechtliche Lösungen und so weiter. Aber also das, da bin ich voll bei dir, nur um das auch nochmal gesagt zu haben. Klar, ich habe das jetzt vielleicht auch zu stark gesagt, dass wenn das jeder Einzelne lernt, dann ist alles gut. Nee, da hast du vollkommen recht. Aber zu dem Punkt von dir, ja, ich glaube, es geht da so ein bisschen auch um Imaginationskraft. Ich habe mal einen Aufsatz geschrieben, der hieß Streit im Imaginationsraum des anderen, der genau das, was du beschrieben hast, so darstellen sollte, dass wenn man online kommuniziert, auch viel Missverständnisse und Streit auch entstehen, nicht nur durch das direkte, ich beleidige jemanden, sondern es kommt auch zu Missverständnissen und Streitigkeiten, weil man eben nur schreibt. Klar gibt's Emojis und so weiter, aber ich sehe dich jetzt über Zoom, das hilft schon viel. Aber wenn wir jetzt in einem Raum wären, das wäre nochmal ganz anders. Man bekommt viel mehr mit von so einer Stimmung im Raum, Atmosphäre und so weiter. Und ich glaube, ja, man muss sich das immer mal wieder bewusst machen, aber vielleicht auch dann wirklich sagen, okay, ich kann nicht ständig, wie du schon sagst, nur mein Verhalten reflektieren, dran denken, dass das jetzt hier nur Schriftsprache ist, ja, sondern vielleicht auch mehr miteinander doch auch im realen Leben reden und
streiten.
Und auch streiten.
Da, und auch ja. streiten.
Mhm. Absolut.
Guck so ein bisschen auf die Uhr und würde dir gerne, also ein unendliches Thema, aber ich finde, du hast ein paar schöne Schneisen geschlagen und auch nochmal darauf verwiesen, neben allen rechtlichen und sonstigen politischen Lösungen, die man finden muss, geht es ganz wesentlich darum, wie man sich selber führt, verhält, was man einübt mit anderen. Und da fände ich diese Idee, erstens natürlich mit dem realen Kontakt natürlich wichtig, den wir nie, der unverzichtbar bleibt. Aber auch dieses Imaginieren, also den anderen imaginieren, mich selber in die Position eines anderen hinein zu versetzen. Nächstenliebe fängt ja damit an, dass ich die Fantasie habe, darüber das nachzuempfinden, was jemand anders empfindet. Aber deshalb würde ich dir gerne zum Schluss eine doppelte Frage stellen. Wo hast du
fallen die Situationen
ein, wo du gesagt hast, wo du dir selber gesagt hast, das macht mir jetzt Angst, mir selber? Da bin ich jetzt nicht nur der coole Wissenschaftler, der Distanzierte und Reflektierte. Und wo hast du ein Erlebnis gehabt, wo du sagst, das hat sich in eine richtige Richtung bewegt, da hat was funktioniert?
Das ist eine schöne Frage, ja. Weil da kann man echt nochmal ein paar Sachen aufgreifen. Ich finde schon, das passt auch zu dem, es bringt nicht nur immer an sich selbst zu arbeiten, nämlich gar nicht, weil es gab echt Momente, wo ich in bestimmten Telegram-Gruppen war, und halt mitgelesen habe, wie Leute sich austauschen und wie viel Wut da vorherrscht über Politik und über bestimmte Themen. Und als ich das so gelesen habe, habe ich mich echt gefragt, boah, wenn mich dieser Hass treffen würde, jetzt, wenn man mitkriegen würde, so die Person, den Christian Gürtler, den müssen wir jetzt mal richtig fertig machen, weil der uns gefällt dem seine Meinung nicht. Wer schützt mich dann? Also wo gehe ich dann hin? Und da habe ich es echt, da müssen wir schon noch nachholen, institutionell, rechtlich, dass wir da Leute besser schützen. Es gibt ja jetzt auch Organisationen, die das machen, unter anderem so NGOs wie HateAid, und die machen alle wichtige Arbeit und das ist richtig gut. Weil in dem Moment habe ich mir echt gedacht, als ich das so gelesen habe, oder auch als ich dann doch mal nach Interviews ein, zwei E-Mails bekommen habe, es war nie viel, aber als ich mir dann eben vorgestellt habe, imaginiert habe, wenn mich das alles trifft, wer schützt mich dann? Wer passt auf mich auf? Und da ist mir nicht viel eingefallen.
Ja, und positiv,
genau. Und positiv war aber auch, ich habe auch mit Leuten diskutiert über Verschwörungserzählungen auf diversen Plattformen. Und dann, wenn Leute einen anschreiben, privat und sagen, hey, das hat wirklich was gebracht, dass wir jetzt mal konstruktiv gesprochen haben, dass du mir zugehört hast, dass du alles, was ich gesagt habe, einfach nur mal also gelesen hast und darauf gezielt geantwortet hast und wir in ein Gespräch gekommen sind. Und dann hat eine Person mal geschrieben, ich denke da jetzt, glaube ich, nochmal drüber nach, ob das sinnvoll ist, immer so viel sich nur so viel sich zu beschweren, so es ist vielleicht doch sinnvoll, vielleicht denke ich nochmal anders über das Thema jetzt nach. Und das war schön. Also es war nicht oft, es waren ein, zwei Mal, dass Personen wirklich gesagt haben, es war schön, dass wir ins Gespräch gekommen sind. Ich denke da jetzt drüber anders drüber über das Thema. Das war schön.
Ja, toll. Schönes Erlebnis. Kenne ich auch bei Menschen, die sich wahnsinnig beschweren plötzlich wegen irgendwas. Habe ich ja mein ganzes Berufsleben immer. Und bei manchen funktioniert es dadurch, dass man sagt, ich höre es mir an und ich antworte überhaupt. Lieber Christian, das war ein kleiner Reflexions-Espresso, will ich sagen, oder vielleicht Cappuccino. Hätte man noch viel länger machen können, aber ich fand es nochmal so hilfreich, gerade angesichts aktueller Debatten, mal so einen kleine Reflexionshilfe von dir zu bekommen. Ich wünsche dir für deine Doktorarbeit alles Gute, dass sie schön fertig wird. Danke und du dir dabei nicht nur erschreckende, sondern auch schöne Erlebnisse hast.
Hoffentlich.
Alles Gute und auf bald, lieber Christian Göttler.
Danke für die Einladung. Ciao.